Ich begrüße die Sprecher und Sprecherinnen der Ministerien und stellvertretenden Regierungssprecher Steffen Mayer. Wir haben schon eine ganze Reihe an Themen, aber fangen, weil wir Freitag haben, mit den Terminen des Kanzlers an. Herr Mayer, bitte.
Ja, vielen Dank, dass Sie hier mit uns schwitzen heute. Wir freuen uns auch aufgrund der sommerlichen Temperaturen natürlich sehr auf den Tag der offenen Tür der Bundesregierung am kommenden Wochenende. Wir freuen uns sehr, das Kanzleramt öffnet die Türen, die Bundesministerien öffnen die Türen, auch wir im Bundespresseamt öffnen die Türen für Besucherinnen und Besucher, für den direkten Austausch mit vielen Mitgliedern auch des Kabinetts und eine Reihe von wirklich spannenden Rahmenprogrammpunkten auch rundherum. Auch am Sonntag noch der kurze Hinweis, findet der Veteranentag hier am Reichstagsgebäude statt. Auch dort gibt es ja, wie bereits angekündigt, einen Auftritt auch des Bundeskanzlers. Damit sind wir in der Tat dann in der nächsten Woche. Es geht sportlich in die kommende Woche. Am Montag, den 22. Juni, empfängt der Bundeskanzler um 16 Uhr feierlich die Medaillengewinnerinnen und Gewinner der Olympischen und Paralympischen Winterspiele im Bankettsaal des Bundeskanzleramts. Vorab wird der Bundespräsident die 48 deutschen Athletinnen und Athleten für ihre herausragenden Leistungen mit dem silbernen Lorbeerblatt auszeichnen. Mit der Verleihung der höchsten sportpolitischen Auszeichnung Deutschlands und dem anschließenden feierlichen Empfang im Bundeskanzleramt werden die herausragenden sportlichen Leistungen und Erfolge der Medaillengewinnerinnen und Gewinner honoriert und gewürdigt. Am Dienstag 9 Uhr wird die Alterssicherungskommission ihren Bericht zur Rentenreform an die Bundesregierung übergeben. Die beiden Vorsitzenden Frank-Jürgen Weise und Konstanze Jander werden den Bericht Bundeskanzler Merz und Bundesministerin Baas im Kanzleramt überreichen. Auch die anderen Mitglieder der Kommission werden vor Ort anwesend sein. Es wird Statements von Bundeskanzler Merz und Bundesministerin Baas geben. Im Anschluss findet eine Pressekonferenz mit den beiden Vorsitzenden der Kommission statt, um dann auch weitere Details zu besprechen. Danach wird der Bundeskanzler ab 10.30 Uhr, wir sind immer noch am Dienstag, am Tag der Industrie des Bundesverbands der Deutschen Industrie, auf dem EUREF Campus Berlin teilnehmen und dort eine Rede halten. Im Anschluss folgt ein kurzes, moderiertes Bühnengespräch mit dem Bundeskanzler und BDI-Präsident Peter Leibinger. Die Veranstaltung hat das Motto Stärke, Sicherheit, Zukunft, Made by Europe. Die Rede des Bundeskanzlers wird live auf der Homepage des BDI gestreamt. Danach wird der Bundeskanzler gegen 12 Uhr den Präsidenten Senegals, Herrn Bassirou Diomaye Faye, mit militärischen Ehren zu einem Gespräch im Kanzleramt empfangen. Themen werden unter anderem der Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, die Lage in der Sahelregion und geopolitische Fragen sein. Vor dem Gespräch von Bundeskanzler Merz und dem senegalesischen Präsidenten sind Pressestatements geplant. Der Mittwoch startet mit dem Kabinett unter der Leitung des Bundeskanzlers. Am Nachmittag wird sich der Bundeskanzler dann von 14 bis 15 Uhr bei seiner vierten Regierungsbefragung den Fragen der Bundestagsabgeordneten im Bundestagsplenum stellen. Wie bei der Regierungsbefragung üblich, wird der Bundeskanzler zu Beginn ein kurzes Statement zu Themen von aktuellem Interesse halten. Daran schließen sich die Fragen der Abgeordneten an. Am Donnerstag, den 25. Juni, wird der Bundeskanzler dann an der Ukraine Recovery Konferenz in Danzig teilnehmen, die in diesem Jahr gemeinsam von Polen und der Ukraine ausgerichtet wird. Der Bundeskanzler wird im Eröffnungssegment der Konferenz sprechen. Im Vordergrund dieser breit aufgestellten internationalen Unterstützungskonferenz steht der Wiederaufbau der Ukraine als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Förderung einer stabilen, demokratischen und wirtschaftlich prosperierenden Ukraine liegt in unserem Interesse. Die durch den russischen Angriffskrieg verursachten Verluste und Schäden sind immens und mit öffentlichen Mitteln allein nicht zu bewältigen. Öffentliche und private Akteure müssen hier eng zusammenarbeiten. Das ist das Ziel auch dieser Ukraine Recovery Konferenz. Danach reist der Bundeskanzler wieder nach Deutschland und um 15 Uhr kommt er dort zu seiner regulären Besprechung mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder zusammen, Stichwort MPK. Ohne der Diskussion vorgreifen zu wollen, kann ich Folgendes sagen. Einen wichtigen Schwerpunkt der Besprechung wird das Thema Staatsmodernisierung einnehmen. Bund und Länder werden sich insbesondere zum Stand der Umsetzung der föderalen Modernisierungsagenda austauschen, ein Großprojekt, bei dem es gelingen soll, unnötige Bürokratie zurückzubauen, den Alltag für Menschen und Unternehmen zu erleichtern. Es hat für Bund und Länder wirklich hohe Priorität. Es gab eine Reihe von sehr, sehr intensiven Gesprächen in den vergangenen Wochen und auch das wird Thema sein bei der Besprechung dann am kommenden Donnerstag. Darüber hinaus werden Bund und Länder den Pakt für den Rechtsstaat beschließen und damit einen wichtigen Schritt zur Modernisierung unserer Justiz unternehmen. Außerdem wird es eine Übereinkunft zu Visa- und Aufenthaltserlaubnisverfahren internationaler Studierender und Forschender geben. Ferner werden wichtige Themen der Bund-Länder-Zusammenarbeit im Fokus stehen, wie etwa Fragen der Veranlassungskonnexität, also die Frage, wer Kosten übernimmt, sowie des effizienten Ressourceneinsatzes bei Leistungsgesetzen. Schließlich wird der Kanzler mit den Ländern über die Europapolitik, die Außen- und Sicherheitspolitik sowie die Energiepolitik sprechen. Im Anschluss der Besprechung findet wie gewohnt eine Presseunterrichtung mit dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Gordon Schnieder und dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Olaf Lies im Bundeskanzleramt statt. Über die Details, Uhrzeit etc. informieren wir Sie noch rechtzeitig. Abends wird der Bundeskanzler dann am traditionellen Sommerfest des Parlamentskreises Mittelstand der CDU-CSU-Bundestagsfraktion teilnehmen. Er wird dort eine Festrede halten. Diese Rede ist auch presseöffentlich. Schließlich, und damit sind wir am Freitag, den 26. Juni, besucht der Bundeskanzler die Firma Salutas Pharma GmbH in Barleben. Die Firma ist eine Tochtergesellschaft der Hexal AG innerhalb des Schweizer Arzneimittelherstellers Sandoz. Dort macht sich der Kanzler einen Eindruck von dem hochmodernen Produktionsstandort. Mit knapp 1400 Mitarbeitenden ist Salutas in Barleben der größte Produktionsstandort für Pharmaprodukte innerhalb des Sandoz-Verbunds und zugleich ein herausragendes Beispiel für zukunftsfähige Arbeitsplätze in den ostdeutschen Bundesländern. In Barleben werden jährlich etwa 10 Milliarden Kapseln und Tabletten unter anderem zur Krebstherapie hergestellt und weltweit exportiert. Die Bundesregierung will Rahmenbedingungen der Pharmabranche für die Entwicklung und Produktion von Arzneimitteln weiter verbessern. Die Pharmaindustrie und Medizintechnik in Deutschland gehören zur Leitwirtschaft und sind für uns eine Schlüsselindustrie. Ein Pressestatement des Bundeskanzlers ist für 18.30 Uhr geplant. Und damit mache ich mal Schluss für den Moment.
Vielen Dank, Herr Mayer. Es gibt noch eine Reiseankündigung des BMB FSFJ. Das würde ich hinten anstellen, hinter die Termine, dass wir erstmal so durchgehen. Gibt es denn Fragen zum Tag der offenen Tür? Hier sei damit verbunden der Hinweis, dass wir auch einen Tag der offenen Tür in der Bundespressekonferenz haben für Bürger und Bürgerinnen. Können Sie gerne weitergeben, wenn Sie jemanden kennen, der gerne hierher kommt. Nicht zum Tag der offenen Tür, zum Empfang der mit Medaillengewinner und Gewinnerinnen. Nein. Zur Übergabe des Berichts der Rentenkommission. Herr Bachmann.
Ja, Bachmann, DTS. Wie sieht denn der weitere Zeitplan aus? Wann wird denn entschieden, welche Vorschläge umgesetzt werden?
Naja, nun übergeben wir am kommenden Dienstag erstmal den Bericht. Das ist ja wirklich ein ganz wesentlicher Meilenstein. Es war uns sehr wichtig, dieses wichtige Thema, wie organisieren wir die Alterssicherung in der Zukunft, wie stellen wir die Rente auch für die Zukunft auf, gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Politik, aber eben auch aus Wissenschaft wirklich intensiv zu diskutieren. Nun liegt offensichtlich ein Bericht vor, der wird am Dienstag präsentiert und alle weiteren Schritte gehen wir dann danach an.
Dann Fragen zum Tag der Industrie. Sehe ich keine. Zum Besuch des senegalesischen Präsidenten, Frau Gerhäuser.
Ja, da würde mich eine genaue Zielsetzung interessieren, denn zu Hause ist das ja eine Person, der man sehr viel zugetraut hat, die aber auch die Grenzen zur Einschränkung von Meinungs- und Presse- und auch ja, letztendlich Sexualitäts-Identitätsfreiheit bereits dabei ist einzuschränken. Also was will der Bundeskanzler mit diesem Empfang möglichst erreichen für Deutschland und die Beziehung zum Senegal?
Grundsätzlich würde ich wie immer den Gesprächen nicht vorgreifen, aber es ist so, dass Präsident Faye sich für verschiedene Termine in Deutschland aufhält. Er wird auch mit Ministerin Alaa Bali Radovan, wenn ich richtig informiert bin, an den deutsch-senegalesischen Wirtschaftstag in Berlin teilnehmen, der anlässlich der Entwicklungszusammenarbeit Regierungsverhandlungen veranstaltet wird. Deutschland und Senegal pflegen vielfältige und gute Beziehungen, zum Beispiel im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, Wirtschaft, aber auch Sicherheit. Angesichts der wirklich prekären Sicherheitslage in Zentralsahel ist die Zusammenarbeit mit stabilen Staaten in Westafrika wie Senegal für uns von großer Bedeutung. Und Deutschland und Senegal arbeiten deshalb seit langem sicherheitspolitisch zusammen. Und das ist so ein bisschen der Rahmen, in dem auch dieser Termin dann stattfindet.
Gibt es Fragen zur Ukraine Recovery Conference? Nicht. Zur MPK? Auch nicht. Zum PKM Sommerfest? Auch nicht. Und zu Salutas Pharma, zu dem Besuch des Kanzlers? Sehe ich auch nicht. Dann gehen wir weiter zu der Reiseankündigung.
Moment. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Die Bundesbildungs- und Familienministerin Karin Prien wird am Montag nach Paris reisen, wo sie an der 13. Sitzung der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung teilnehmen wird. Dort wird sie zu familienfreundlicher Politik, Digitalisierung im Alltag und Jugendmedienschutz sowie Themen der Gleichstellungspolitik sprechen. Und im Rahmen der Reise wird sie unter anderem Gespräche führen mit der Ministerin für Sport, Jugend und Vereinswesen Marina Ferrari und dem französischen Bildungsminister Edouard Geffrey.
Gibt es dazu Fragen? Dann haben wir eine weitere Ankündigung, bitte.
Ja, genau, vielen Dank. Wir haben es ja auch gerade schon gehört, die Ukraine Recovery Conference wird nächste Woche stattfinden in Danzig. Und vom 25. bis 26. Juni richten die ukrainische und polnische Regierung gemeinsam die jährliche Konferenz zur zivilen Unterstützung der Ukraine für den Wiederaufbau aus. Und neben dem Bundeskanzler wird auch Entwicklungsministerin Rim Alabali-Radovan anreisen. Sie wird vor allem die deutsche Unterstützung für die wirtschaftliche Zusammenarbeit für den Wiederaufbau auf der Konferenz einbringen. Begleitet wird Alabali-Radovan von Entwicklungsstaatssekretär Nils Annen, der Deutschland bis zum 26. Juni vor Ort vertreten wird. Er nimmt bereits am 24.06. als Vertreter der Bundesregierung beim Steuerungstreffen der Ukraine Donor Platform, dem wichtigsten Koordinierungsgremium für internationale Unterstützung der Ukraine bei Finanzhilfen, Reform und Wiederaufbau teil. So viel von mir.
Gibt es dazu Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann kurz für den Überblick die Themen, die ich vorher hier eingesammelt habe. Es gibt Fragen zum Thema Iran, Straße von Hormuz, der Arbeitszeiterfassung und dann nochmal speziell das Thema Arbeitszeit- und Hitzeschutz, Arzneimittelpreise, die deutschen UN-Beiträge, türkische Visa, Solarförderung, KNDS und die Rückgabe polnischer Kulturgüter. Und ich würde anfangen mit dem Iran und der Straße von Hormuz und hat dazu schon eine Frage von Herrn Jessen. Und
jetzt. Ja, Fragen geht ans Auswärtige Amt. Frau Deschauer, eine entscheidende Säule dieses wackeligen Abkommens ist ja, dass Libanon einbezogen wird. Nun hat allerdings die israelische Regierung weiter Angriffe im Libanon geflogen. Frankreichs Außenminister hat heute Morgen Israel aufgefordert, diese Angriffe einzustellen. Ist das auch die Position des deutschen Außenministers? Fordert er auch, dass Israel die Angriffe im Libanon einstellt?
Also, Herr Jessen, ich kann da sagen für den Außenminister und für die Bundesregierung insgesamt, dass wir natürlich der Meinung sind, dass der Weg, auf dem sich Libanon und Israel befunden haben und in Gesprächen perspektivisch eine dauerhafte, befriedete Lösung zu finden, genau ist der Weg, ist, den wir anstreben. Das haben wir immer unterstrichen. Und dazu gehört auch, dass beiderseitig entsprechende Maßnahmen militärischer Art zu unterlassen sind. Das gilt für die Hisbollah, die ihre Angriffe auf Israel zu unterlassen hat. Aber es gilt auch dahingehend, dass die israelische Seite natürlich insbesondere zivile Infrastruktur, Zivilisten in Libanon besonders zu betrachten und zu schonen hat. Und wir sind natürlich der Auffassung, dass alles getan werden muss, damit jetzt auch dieses Rahmenabkommen, was es zwischen USA und Iran gibt, fazilitiert wird, ermöglicht wird. Und dazu gehört natürlich auch die Fragestellung, die Sie hier angerissen haben.
Ich habe jetzt aber nicht gehört, dass Sie sich explizit der französischen Forderung anschließen. Aber gut, Straße von Hormuz, Frage ans Verteidigungsministerium. Wie weit sind die deutschen militärischen Vorbereitungen gediehen, um dort und in welchem Umfang sich an der Befahrbarkeit, also konkret wohl Minenräumung, zu beteiligen?
Ja, wie wir hier schon mehrfach betont haben, sind unsere Marineeinheiten Fulda, die Fulda, vor allen Dingen das Minenjagdboot Fulda und unser Tender exzellent vorbereitet auf den Einsatz. Ich möchte aber betonen, dass die Voraussetzungen dafür natürlich vorliegen müssen. Ich kann Ihnen sagen, dass es eine Vorstationierung geben wird. Das haben Sie möglicherweise auch vernommen, dass die Schiffe gestern den Suezkanal passiert haben. Im Übrigen mit ihrem britischen Schwesterschiff, der Lime Bay. Sie werden noch auf andere alliierte Schiffe treffen und werden dann in Djibouti vorstationiert. funktioniert. Es liegt in der Natur der militärischen Vorbereitung, dass wir selbstverständlich alle Vorplanung gut durchdenken und mit unseren Alliierten absprechen. Aber hier kann ich noch mal betonen, die Marineeinheiten sind sehr gut auf den Einsatz, auf einen möglichen Einsatz vorbereitet.
Frau Tischer, Sie wollten noch mal.
Genau, ich hatte jetzt gar keine Gelegenheit, da noch mal drauf einzugehen, Herr Jessen. Also ich glaube, die Wortwahl, wie wir Dinge formulieren, ist uns ja dann immer individuell überlassen. Das kennen Sie und das ist auch einfach so. Aber ich glaube, ich habe deutlich gemacht, dass wir nachdrücklich zum Einhalten der vereinbarten Waffenruhe auffordern. Und das ist, glaube ich, der Appell der Bundesregierung. Der ist sehr konsistent und der gilt natürlich mit umso größer Dringlichkeit in einer Lage, wo dies ein Schlüsselelement sein kann, um insbesondere bei dem Rahmenabkommen und dessen Umsetzung und dann hoffentlich Gesprächen, die demnächst stattfinden sollen, voranzukommen. Das nochmal als Ergänzung Ihrer Fragestellung oder Ihres Kommentars.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann hatte ich zu dem Thema auch Herrn Vollrath.
Ja, eine kleine Detailnachfrage, Frau Vollrath-Tillenarzt, weil Sie sagten, die Marine sei exzellent vorbereitet. Im Rückblick auf den Einsatz der Minensucher 1991 dort verfügt die Fulda mittlerweile über eine Klimaanlage.
Ja, danke. Die Frage bringt mich etwas zum Schmunzeln. Seit 91 ist doch eine Menge passiert. Und selbstverständlich ist unsere Ausstattung so, dass sie natürlich den klimatischen Bedingungen entspricht. Selbstverständlich ist es warm, so wie hier heute auch, aber der typische Bundeswehrsoldat ist auf verschiedene Klimazonen eingestellt. Und Sie dürfen mir glauben, dass das auch für die Besatzung der Fulda zutrifft.
Herr Rotz dazu?
Ja, Moment. Dankeschön an Herrn Mayer. Es soll zu dem Thema nächste Woche Beratungen der E5 auf Chefebene geben. Können Sie dazu was sagen?
Ich kann generell bestätigen, dass in der kommenden Woche Gespräche im E5-Rahmen geplant sind. Genaue Gesprächsinhalte kann ich da nicht vorweggreifen. Es geht sicherlich ein Stück weit auch um die Vorbereitung des anstehenden NATO-Gipfels. Ich will aber vielleicht nochmal, weil wir jetzt das Thema Straße von Hormuz gerade hatten, und das BMVG hat das ja auch sehr richtig dargestellt. Wir bereiten uns natürlich vor auf Szenarien, aber auch der Bundeskanzler hat gestern noch mal sehr stark darauf hingewiesen, dass wir jetzt auch am Anfang einer Diskussion stehen. Auch innerhalb des Kabinetts werden wir beraten. Wir sind bereit, einen Beitrag zu leisten, wenn das notwendig ist, und werden jetzt über die Rahmenbedingungen, die rechtlichen Grundlagen eines möglichen Mandats, wie gesagt, Parlamentsvorbehalt und alles, was dazugehört, jetzt dann auch innerhalb der Bundesregierung zunächst weiter beraten.
Herr Nienaber.
Eine Nachfrage. Laut einer Ankündigung der NATO soll dieses E5-Format am Mittwoch stattfinden und Rutte wird sich da aus Washington einwählen. Können Sie den Mittwoch auch bestätigen?
Ich kann die genauen Rahmendaten, Teilnehmer etc., wie gesagt, das machen wir, sobald alles dann wirklich auch feststeht. Ich kann Ihnen aber sagen, dass der Mittwoch jetzt kein Bad Guess ist.
Dann haben wir das Thema KNDS und da würde ich wieder zurückspringen zu Herrn Ratz, bitte.
Ja, vielen Dank. Frage ans Verteidigungsministerium, denke ich. Wie ist denn der Stand bei den Gesprächen über einen Einstieg des Bundes bei KNDS?
Ja, dazu kann ich Ihnen sagen, dass die Verhandlungen laufen, aber ich bitte um Verständnis, dass wir uns da nicht so einlassen können. Hier auch nochmal einen Blick vielleicht zum BMWE, ob da was zu ergänzen ist. Mehr kann ich Ihnen dazu leider heute nicht mitteilen.
Können Sie irgendwas zur Zeit?
Das BMWE, wenn es noch ergänzen können, dann Frau Unrath, können Sie noch?
Ja, wir haben es ja schon grundlegend geäußert zum Stand der Verhandlung und ansonsten kann ich mich nur anschließen, dass wir uns zu laufenden Verfahren nicht äußern, auch nicht zu Vorstellungen über eine Höhe des Preises.
Können Sie irgendwas zum Zeitplan sagen, perspektivisch?
Sie sieht gut aus. Nein, also wir im Ernst, wir sind intensiv in Gesprächen und dem würde ich jetzt auch nichts weiter hinzufügen.
Herr Nienaber, aber Sie hatten dazu eine Frage angemeldet, hat sich die denn erledigt? Okay, wunderbar. Dann gehen wir zum Thema Arbeitszeiterfassung. Da hatte ich eine Frage von Herrn Schmidt.
Ja. Einmal ans BMAS. Die Frage, es gibt da jetzt große Kritik an dem Entwurf.
sieht das Ministerium diesen Entwurf in Einklang mit dem Koalitionsvertrag?
Ich verstehe Ihr Interesse, aber meine Antwort wird Sie wenig überraschen. Das BMAS nimmt zu internen Arbeitsfassungen keine Stellung.
Frau Wiese, Sie hatten auch eine Frage?
Ja, vielen Dank, Rebecca Wiese, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Geht aber auch noch mal um den Entwurf. Im Koalitionsvertrag ist ja vereinbart, dass Vertrauensarbeitszeit ohne Zeiterfassung möglich sein soll. Das steht auch noch mal im Referentenentwurf. Und da ist meine Frage, wie Arbeitgeber dann überprüfen sollen oder wie man von ihnen erwarten kann, dass ihre Angestellten die Arbeitszeiten einhalten, wenn es gleichzeitig nicht erfasst wird.
Ich verstehe Ihre Frage, aber wir sprechen im Moment nicht über die interne Arbeitsfassung. Wir werden bald einen Entwurf vorlegen und dann können wir gerne über die Fragen sprechen.
Dann habe ich Frau Buschow dazu nochmal.
Ja, vielleicht dann dazu können Sie was zum Zeitplan sagen. Also können Sie schon sagen, wann kommt der Entwurf und gibt es schon einen angestrebten Kabinettstermin?
Kann ich nicht sagen.
Dann hatte Herr Bernd eine Frage zu Arbeitszeit und Hitzeschutz.
Vielen Dank. Es gibt eine Prognosestudie, die besagt, dass Hitzewellen die Volkswirtschaft etliche Milliarden kosten würden wegen sinkender Produktivität. Gibt es im Rahmen dieser Reform auch Erwägungen der Bundesregierung, darauf Rücksicht zu nehmen, Gegenmaßnahmen bei Hitzewellen, zum Beispiel wie mehr Gleitzeit oder Arbeitszeitverlagerung?
Generell kann ich sagen, für das BMAS ist natürlich der Schutz von Beschäftigten vor Hitzebelastung sehr wichtig. Gerade, wie Sie auch schon sagen, mit zunehmenden Extremtemperaturen wird auch der betriebliche Hitzeschutz immer noch wichtiger. Arbeitgeber sind verpflichtet, Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass die Gesundheit der Beschäftigten nicht gefährdet wird. Das betrifft ganz verschiedene Bereiche, aber eben auch den Schutz vor Belastung durch Hitze. Die Arbeitsstättenverordnung enthält bereits allgemeine Vorgaben zum Schutz vor gesundheitlich belastenden Raumtemperaturen. Konkretisiert wird das dann werden diese Anforderungen durch die technische Regel für Arbeitsstätten. Da geht es um Raumtemperatur, da geht es um Lüften. Und gerade wird für Arbeiten im Freien werden die Regelungen aktuell weiterentwickelt. Also generell, der Arbeitsschutz entwickelt sich kontinuierlich weiter, gerade auch mit Blick auf die Folgen des Klimawandels. Wenn es jetzt um konkret Arbeitszeitmodelle und betriebliche Lösungen geht, da unterscheidet sich das ja doch sehr stark, je nach Branche und Betrieb. Schon heute nutzen ja viele Betriebe Möglichkeiten, Arbeitszeiten an Hitzetage flexibel anzupassen. Aber solche Lösungen werden im Betrieb und gemeinsam mit den Sozialpartnern getroffen.
Gibt es denn Überlegungen, da konkret im Gesetz noch drauf einzugehen und das zu konkretisieren?
Kann ich heute nicht zu berichten.
Danke.
Dann habe ich Fragen zum Thema Arzneimittelpreise. Herr Bachmann.
Ja, ans BMG. Die US-Regierung beklagt die Arzneimittelpreispolitik in Deutschland. Es soll jetzt geprüft werden, ob da Strafzölle kommen sollen. Können Sie dazu was sagen?
Moment.
Ja, vielen Dank für die Frage. Die Berichte sind mir bekannt, beziehungsweise uns als BMG. Als BMG und als Bundesregierung insgesamt sind wir natürlich mit allen Partnern im Austausch. Die Bundesgesundheitsministerin hat sich in dieser Woche am Rande des EBSCO-Treffens gegenüber der Presse dazu geäußert und bestätigt, dass es Gespräche mit den USA gibt, unter anderem zu Arzneimittelpreisen. Zu der Untersuchung an sich kann ich natürlich nichts sagen. Da müssten Sie sich an die US-Regierung wenden und etwaige Ergebnisse bleiben abzuwarten.
Können Sie denn sagen, ob es eine direkte Kontaktaufnahme von der US-Regierung ans Gesundheitsministerium oder so gab?
Naja, also wie gesagt, ich verweise auf das, was die Ministerin beim EBSCO gesagt hat. Und wir sind ständig im Austausch mit unseren Partnern und natürlich auch mit den USA. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen.
Ich hatte Herrn Ratz dazu auch auf der Liste. Ist das, hat sich erledigt. Dann hatten Sie aber eine Frage zum Thema deutsche UN-Beiträge.
Genau, Frau Deschauer. Es gibt Berichte, wonach der Minister erwägt, die deutschen Beiträge zu den Vereinten Nationen zu reduzieren. Können Sie dazu was sagen?
Ja, sehr gerne. Ich gebe erstmal eine Leseempfehlung ab. Und zwar ist das ein Interview in der Rheinischen Post, zu dem ich auch wahrgenommen habe, dass dazu dann verkürzte Berichterstattung stattgefunden hat. Das hat der Minister diese Woche gegeben. Und da geht es dann auch um die Fragestellung, wie Deutschland in den Vereinten Nationen engagiert ist. Er macht sehr deutlich, dass wir da sehr engagiert bleiben. Das ist für ein Land wie Deutschland eine Mittelmacht, eine sehr große Volkswirtschaft, eine der größten der Welt, ein zentraler Bezugsrahmen, unser internationales Koordinatensystem ist. Und er Erläutert dann natürlich auch die Grundlage, die, glaube ich, bei jeder sinnvollen Prüfung von Investitionen und Einsatz von deutschen Steuergeldern, von Mitteln immer vonstatten geht. Und so ist das auch im Rahmen unserer UN-Politik, dass wir natürlich immer genau schauen, für was wir auch die Mittel verwenden. Ich kann das jetzt nicht konkret runterbrechen, aber Sie wissen vielleicht ganz grob, dass es bei den Vereinten Nationen Pflichtbeiträge gibt. Die sind festgesetzt nach einem bestimmten Schlüssel. Und dann gibt es natürlich Projekt- und organisationsgebundene Beiträge. Und da ist es guter Usus, dass Deutschland und auch andere Staaten hoffentlich immer sehr genau schauen, für was man da die Mittel verwendet. Wir sind einer der größten Beitragszahler, setzen uns ein für Stabilität und das regelbasierte System in der Welt und sind da weiter sehr aktiv engagiert. Also ich glaube, die beste Antwort zu meiner Ausführung jetzt, die jetzt einordnend war, ist, glaube ich, nochmal wirklich die Leseempfehlung. Daraus geht es hervor.
Nach vorne? Also, ich meine, es gelesen zu haben. Also Sie haben recht, also es wurde eben aus einer Äußerung die Nachricht gemacht, es seien Kürzungen oder Bürden erwogen. Das lässt sich aber aus dem Interview nicht so genau herauslesen, wie ich meine. Wie ist denn jetzt die Haltung des Auswärtigen Amts? Wird das erwogen oder nicht?
Also was
die freiwilligen Beiträge an?
Die Haltung ist so, wie ich sie beschrieben habe. Und wie jetzt Kolleginnen und Kollegen unter Ihnen zu der verkürzten Nachricht, Meldung oder Headline kommen, müssen Sie im Kollegenkreis klären.
Dann habe ich Herrn Bentin zum Thema Solarförderung.
Ja, es ist eine Frage ans Wirtschaftsministerium mit Blick auf die Intersolarmesse nächste Woche in München und mit Blick auf das geplante Netzanschlusspaket. Die Branche macht sich große Sorgen, dass in diesen zukünftig kapazitätslimitiert ausgewiesenen Gebieten der Ausbau komplett zum Erliegen kommt. Also das würde zum Beispiel große Teile von Bayern betreffen. Was entgegnen Sie dieser Sorge? Ist das berechtigt? Kann das sein, dass es dann einfach diese blinden Flecken gibt?
Wir sind ja gerade dabei, das Netzanschlusspaket zu beraten innerhalb der Bundesregierung und das dann auch ins Kabinett zu bringen, auch und das auch weiterzuführen dann. Und natürlich nehmen wir prinzipiell Sorgen ernst, aber gerade darum geht es ja. Wo können Anschlüsse gut funktionieren? Wo kommt es nicht zu Überbelastung? Wo kommt es nicht zu Unterbelastung? Wo kann auch die erneuerbare Energie gut einspeisen, aber eben auch nicht zu viel einspeisen, dass es dann zu viel Zahlungen gibt und dann die Kosten dann auf andere Verbraucher und Verbraucherinnen umgeschlagen werden? All das ist ja Teil davon. Und wir sind in ständigem Gespräch mit den Ländern, wir sind im Gespräch mit den Verbänden, wir nehmen die Sorgen ernst, aber wir sind auch dabei, in dem Paket das so gut aufzuschlüsseln, dass es auch funktioniert.
Dann habe ich eine Frage von Herrn Vollrath zum Thema polnische Kulturgüter. Moment.
Ja, ich glaube, das geht vorrangig ans Auswärtige Amt oder dem Bundesbeauftragten für Kultur. Es wurde ja jetzt gerade verkündet, dass an Polen Kulturgüter zurückgegeben worden sind, die während des Zweiten Weltkriegs von Deutschland gestohlen wurden. Da wäre meine Frage, wie sieht es denn im Gegenzug aus? Es gibt ja auch Kulturgüter in Polen, auf die die Bundesrepublik noch Anspruch erhebt. Diese Berlinka-Sammlung, eine Handschrift unserer Nationalhymne. Gab es da jetzt schon eine Rückgabe oder wie ist da der Stand?
Also grundsätzlich zur gesamten Thematik hat der Kulturstaatsminister sehr umfassend informiert. Ich glaube, auch mehrere Mitglieder der Bundesregierung haben sich da, unter anderem der Außenminister, auch dazu geäußert. Darauf würde ich verweisen. Auch zu weitergehenden Fragen empfehle ich da, sich auch nochmal an die Pressestelle des BKMs in dem Fall zu wenden. Liegen mir keine weiteren Erkenntnisse vor, über das hinaus, was ohnehin kommuniziert wurde.
Und das Auswärtige Amt, weil ich glaube, federführend ist das AA.
Ich glaube, wir sind hier an einer Schnittstelle, aber machen das wie immer sehr gerne im Tandem. Ich habe im Moment auch keine Ergänzung. Müsste ich auch mich noch mal intensiver erkundigen, aber der Außenminister hat sich zum Deutsch-Polnischen Forum und auch in diesem Zusammenhang zur Kulturgüterrückgabe geäußert.
Frau Gerhäuser.
Verstanden, aber ich habe jetzt genauso wie der Kollege jetzt nichts im Moment zu ergänzen.
Frau Gerhäuser.
Ich habe da leider doch noch mal eine Nachfrage, weil auch die Deutsche Welle ja entsprechende Aussagen bekommen hat vom Außenminister. Und ich wissen würde, weil das ein großes Echo ausgelöst hat, unter anderem auch in Griechenland, wie die Bundesregierung einfach zu dem Thema Restitution ist es ja letztendlich und Rückgabe von Kulturgütern sich da aufstellt.
Also wie gesagt, ich muss darauf verweisen, wie gesagt, es relativ umfassend informiert worden und würde Sie da wirklich auch nochmal bitten, im Zweifel an die Pressestelle vom BKM nochmal zu wenden. Ich habe momentan nichts zu ergänzen. Wie gesagt, die Pressemitteilung war vom Mittwoch sehr umfangreich, wurde, glaube ich, auch gebrieft rundherum. Ich glaube, da findet man erstmal alles zum Thema.
Dann habe ich noch Herrn Bachmann zum Thema türkische Visa.
Ja, unser Auswärtiger Amt. Die türkische Gemeinde kritisiert die Wartezeiten für Visa in den deutschen Vertretungen in der Türkei. Können Sie das bestätigen? Ist die Rede von 11 Monaten, bis zu 11 Monaten? Warum ist das so?
Kann ich nicht bestätigen. Mir liegt auch die Meldung, auf die Sie sich beziehen, gerade nicht vor. Ich würde mich da noch mehr erkundigen. Aber ich kann sehr grundsätzlich sagen, dass das Auswärtige Amt sehr intensiv bemüht ist weltweit, aber insbesondere an sehr großen Standorten und Visastellenstandorten Prozesse zu beschleunigen, Verfahren zu vereinfachen, auch im Zuge der Visa-Digitalisierung. Das ist ein Großprojekt, das das Auswärtige Amt mit großem Nachdruck angegangen ist und das läuft. Insofern würde ich jetzt zu so einer Zahl gar nichts kommentieren können. Wenn ich im Laufe der Sitzung hier noch mal ein bisschen mehr Informationen bekomme, mache ich das gerne.
Genau. Können Sie denn sagen, was Sie für eine Zeit anstreben für Visavergabe?
Naja, Ihre Frage knüpft jetzt gerade an das, was ich schon sagte. Ich würde mich noch mal ein bisschen schlauer machen. Das kann man auch so pauschal gar nicht sagen. Es gibt Orte, an denen Sie sich vorstellen müssen, dass der Visa die Visa-Anfrage-Anzahl enorm und riesengroß ist und diesen wir versuchen natürlich Herr zu werden, aber das auch nur mit begrenzten Mitteln möglich ist. Da haben wir verschiedene Mechanismen zur Beschleunigung. Das kann manchmal ein Personalzuwachs sein, das können auch diese ganzen Verfahren der Visa-Digitalisierung sein, aber ich kann mich jetzt auf keine konkrete Prognose einlassen für einzelne Standorte.
Solange Frau Deschauer dauert die Sitzung gar nicht mehr.
Ich weiß auch nicht.
Weil wir haben keine Fragen mehr auf der Liste.
Das ist okay.
Da hinten war noch eine. Okay, dann, Moment, habe ich das richtige Mikro? Nee, ernst war denn, bitte.
Ja, Mertens, kein A. Ich wollte noch fragen, ich weiß nicht, ob es am Mittwoch gefragt wurde, da war ich nicht da, ob die Bundesregierung plant, am Netzwerk WeSocial quasi beizutreten, Accounts zu erstellen, weil jetzt auf europäischer Ebene offensichtlich auch offiziell darüber kommuniziert wird.
Ich würde mal sagen, wir beobachten das. Was anzukündigen, habe ich dazu im Moment nicht.
Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Dann hat Herr Jessen noch eine Frage.
Ja, eine Frage ans Arbeitsministerium. Es gibt eine heftige Debatte um einen Entwurf für eine Arbeitszeitregelung. Dem Vernehmen nach möchte die Ministerin die Wochenarbeitszeit statt fester oder maximaler 8 Stunden Tag nur für tarifgebundene Betriebe einführen. Gilt dieser Stand immer noch?
Ich glaube, dazu habe ich mich eben schon geäußert, aber ich sage es gerne nochmal. Das BMAS nimmt zu internen Arbeitsfassungen keine Stellung.
Ja, es ist ja aber inzwischen eine politische Debatte geworden. Dann darf ich den Regierungssprecher fragen, ist der Kanzler der Meinung, dass das, was jetzt dann doch öffentlich bekannt geworden ist, die Formulierung des Koalitionsvertrages erfüllt oder läuft es daneben her? Denn im Koalitionsvertrag war ja, glaube ich, eher eine generelle Ausweitung oder Veränderung hin zur Wochenarbeitszeit gemeint.
Im Koalitionsvertrag eine entsprechende Reform ja vereinbart. Daran wird jetzt innerhalb der Bundesregierung gearbeitet. Aber auch Sie werden verstehen, dass etwaige mögliche interne Arbeitsstände wir hier nicht kommentieren werden. Wenn wir das ständig machen würden, dann hätten wir, glaube ich, nicht viel anderes mehr zu tun. Insofern schließe ich mich da voll dem BMAS an.
Naja, es hat ja schon Situationen gegeben, wo dann, wenn einzelne Ressorts Vorschläge gemacht haben, die doch bei anderen auf starken Widerspruch gestoßen sind, dass dann der jeweilige Regierungschef oder Chefin das gesprochen hat, was man ein Machtwort nennt. Aber in der Nähe eines solchen Eingriffs befindet sich der Bundeskanzler derzeit nicht.
Ich will vielleicht einfach nochmal ganz generell jetzt unabhängig von dem Thema auf die Abläufe hinweisen. Natürlich entstehen Entwürfe im federführenden Haus. Es gibt dann eine Abstimmung innerhalb der Bundesregierung über Entwürfe. Und wenn damit alle einverstanden sind, gibt es einen Kabinettsbeschluss. Ja, und das ist ein ganz normales Verfahren. Und wir kommentieren dann, wenn wir einen Reifegrad haben, der sozusagen deutlich macht, dass hier innerhalb der Bundesregierung ein geeinter Entwurf vorliegt. Von dem Punkt sind wir, glaube ich, noch ein gutes Stück entfernt. Und insofern kommentieren wir diese internen Arbeitsstände. Wenn sie denn so stimmen, kann ich gar nicht beurteilen, kommentieren wir nicht.
Dann danke ich Ihnen allen ganz herzlich fürs Kommen. Und Frau Descher, die eine Frage, vielleicht können Sie die dann noch nachreichen, wenn sich das ergibt. Wunderbar. Einen schönen Tag und ein schönes Wochenende und denken Sie an die zahlreichen Tage der offenen Tür.